Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Hallo und guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und wir befinden uns in einer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium, wo wir ganz konkret die Person Jesus fokussieren und in den Blick nehmen. Wenn wir diesen Text hören, der einer der Texte im Lukas-Evangelium ist, dann ging es mir zumindest so, oder vielleicht geht es dir auch gerade so, dass man an vielleicht dem einen oder anderen Vers, der sehr, sehr hart, sehr unvorhergesehen da davor kommt, irgendwie hängen bleibt und sich in Gedanken verliert. Aber heißt das denn jetzt? Und hä, aber es kann doch nicht sein, dass solche Gedanken in unserem Kopf sind. Und ich werde versuchen, auf viele von denen zum Teil einzugehen. Aber ich möchte uns am Anfang versuchen, auf den Weg mitzunehmen und ein bisschen die Linie zu verfolgen, die Lukas mit diesem Text verfolgt, ja, die Jesus selbst mit diesen Aussagen versteckt. Weil ich glaube, das kann uns davor bewahren und uns in manchen Missverständnissen zu verlieren. Und das ist einer der Texte, die vielleicht besonders leicht misszuverstehen sind. Wenn wir uns kurz erinnern und kurz wiederholen, was bisher so gewesen ist, was bisher so geschah. Lukas hat ein Evangelium geschrieben mit der Absicht, seinen Freund Theophilus und wahrscheinlich auch andere in seiner Umgebung eine Grundlage zu geben und sie daran zu erinnern, dass das, was sie über Jesus gehört haben, dass das glaubhaft ist. Lukas war selber Arzt, er war Wissenschaftler, er hat Forschungen angestellt, hat Leute interviewt, Zeugen befragt und hat dann gesagt, so, das ist jetzt mein Ergebnis. So habe ich das nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen und das ist, wer Jesus war, was er wollte und was er gesagt hat. Und er stellt uns Jesus als den gekommenen Messias vor. Das ist ein Begriff, ein Retter, der die Welt erneuert, der alles zum Aufblühen bringen wird. Und wir sehen das so am Anfang, wenn wir einzelne Begegnungen von Jesus haben, wie er Außenseiter integriert, wie er Kranke heilt, wie er Gefangene befreit, wie er den Mächtigen widersteht und sich für die Unterdrückten einsetzt, wie er über Liebe, über Vergebung, über Barmherzigkeit redet, über Wahrheit, wie man richtig mit Macht umgeht, wie man richtig mit Geld umgeht. Und all diese Dinge geben so ein Bild, wie eine Welt aussehen kann, die Jesus erneuert, die Jesus wiederherstellt, die Jesus versöhnt, die Jesus rettet. Und diese ganze Agenda, die Jesus da mit sich bringt, nämlich die Welt als der Gesandte Gottes, ja als der Mensch gewordene Gott selbst, zu erneuern und zu befreien und wieder mit Gott in Beziehung zu setzen, die ist ganz zentral an die Person Jesus gebunden. Jesus ist nicht nur irgend so ein Botschafter von außen, der sich da distanziert, immer mal kommentierend einmischt, sondern er selbst macht sich immer wieder zu der zentralen Figur, an dem sich alles entscheidet. Er tritt auf mit einem Selbstverständnis, dass wenn er nicht Gott ist, absolut arrogant ist. Dass er sagt, es geht hier um mich. Und was ich sage, ist richtig. Was ich sage, ist die Wahrheit. Und was ich sage, ist Gesetz. Ich bin der Herr und ich erwarte, dass ihr mir vertraut und mir folgt. Und diese beiden Pole stehen da nebeneinander. Und kurz bevor dieser Text geschrieben wird, gibt es verschiedene Szenen von Gastmählern, Festmählern, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass es sowas früher mal gab, dass man mit vielen Menschen in einem Raum sein konnte und da richtig feiern und Spaß haben konnte. Und Jesus ist auf verschiedenen Feiern anscheinend eingeladen und veranstaltet die vielleicht sogar auch selbst. Und einmal redet er über Gastgeber und wie man sich als Gastgeber verhalten soll, dann wie die Gäste sich verhalten sollen. Und irgendwann auf einer dieser Feiern sagt einer der Gäste, Mann, das muss doch großartig sein, wenn wir irgendwann bei diesem himmlischen Festmahl, dem großen Fest im Himmel, wenn wir da in alle Ewigkeit dabei sind, glücklich, wenn wir da dabei sind. Und Jesus greift diesen Satz auf und mitten bei diesem Fest erzählt er ein Gleichnis, dass er diese Freude teilt und er ganz viele Leute einladen will, aber es immer wieder Menschen gibt, die aus scheinbar guten Gründen ablehnen. Die sagen so, nee, ich hab gerade keine Zeit, ich muss mich erst noch um meinen Acker kümmern. Und für die Leute scheint es gute Gründe zu sein und für andere von außen gesehen ist es so, hä? Dafür verpasst du das? Du bist nicht bereit, das aufzugeben, um an diesem riesen, gigantischen himmlischen Fest dabei zu sein? Wirklich? Ist es dir das wert? Und mit dieser Fragestellung kommen wir in diesen Text rein. Jesus spricht diese Einladung aus. Jeder ist eingeladen, da dabei zu sein. Aber nicht jeder nimmt diese Einladung an. Und es gibt Dinge, die es verhindern, dass wir diese Einladung annehmen. Und dieser Text, und Franzi hat es in der Moderation als das Kleingedruckte bezeichnet, es ist mittendrin, es ist groß, es sind mehrere Passagen, wo Jesus sagt, denkt darüber nach, überlegt euch das gut. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass Lukas oder Jesus uns in irgendwas rein manipulieren wollen. Wir erzählen irgendeine hochemotionale Geschichte und am Ende davon ist so diese, ja, ich will das unbedingt, wo unterschreibe ich? Und danach bekommt man das Kleingedruckte hinterher. Sondern Jesus sagt hier mehrfach, ihr seid eingeladen, bei diesem himmlischen Fest dabei zu sein, bei meiner erneuerten Welt, an allen Versprechen von mir Anteil zu haben. Aber diese Einladung anzunehmen bedeutet, und dann beginnt Jesus vor einer Menge diesen Text zu sprechen. Was heißt es? Wie sieht diese Einladung aus und was bedeutet es, die anzunehmen? Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog, und da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wenn jemand zu mir kommen will, wenn jemand diese Einladung annehmen will und bei mir sein will, dann muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder. Das ist, glaube ich, sehr gut übersetzt und wir verstehen dadurch das Richtige. Jesus hat das, glaube ich, viel schärfer formuliert, als es dann hier tatsächlich am Ende steht. Manche anderen Bibelübersetzungen sagen, wer nicht seine Familie hasst, der kann nicht mir folgen und bei mir sein. Wer nicht Vater hasst, Mutter hasst, Frau hasst, Kinder hasst und so weiter. Und es ist ein jüdisch-rhetorisches Stilmittel, dass man hassen und lieben miteinander verwendet. Und er sagt, diese Distanz zwischen Jesus und der eigenen Familie ist so groß, dass wenn wir Jesus lieben, das würde es aussehen, als würden wir unsere Familie hassen. Und das muss schockierend gewesen sein. Und das muss damals noch schockierender gewesen sein als heute. Unsere Familien sind uns wichtig, keine Frage. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass in der heutigen Zeit manchmal Leuten ihren Familien den Rücken kehren für den Partner, den man heiraten will, die Karriere, die man machen will. Das wäre damals undenkbar gewesen. Die Familie war alles. Das war deine Sicherheit, das war deine Zukunft, das war deine Identität. Das hat dich definiert. So, woher du kommst, wer deine Familie ist, das ist, wer du bist. Jesus sagt, du sollst alles aufgeben, du sollst es hinter dir lassen. Und ich möchte uns bitten, uns nicht in Gedanken zu verlieren. Jesus redet hier nicht darüber, wie christliche Familie aussehen soll. Die Frage im Raum ist nicht, Jesus, wie stellst du dir eigentlich Familie vor? Also erstmal musst du deinen Vater hassen, deine Mutter hassen. Wenn du eine Frau hast, die am besten auch hassen, Kinder sowieso hassen und Brüder und Schwestern auch, alle hassen. Das ist nicht der Punkt von Jesus, das ist nicht die Fragestellung hier. Die Fragestellung ist, was heißt es, sein Leben auf Jesus auszurichten? Was heißt es, Jesus zu folgen, diese Einladung anzunehmen? Das heißt vielleicht, dass man die Familie nicht mehr so hoch priorisiert, dass die weniger wichtig ist. Das heißt nicht, dass man die Familie beginnt, schlecht zu behandeln und dann auf einmal das auch noch christliche Nachfolge nennt. Und ich möchte jeden eindringlich davor warnen, wage es nicht, deine eigenen Zwecke, deinen eigenen Egoismus mit Stellen wie diesen oder Jesus persönlich zu rechtfertigen und deine Familie schlecht zu behandeln im Namen von Jesus. Und ich glaube, dass Jesus selbst der ist, der dir massiv im Gegenwind geben wird und der dir entgegenstehen wird. Ich will dich da eindringlich davor warnen. Darum geht's nicht. Mach das bitte nicht. An anderen Stellen redet Jesus oft darüber, wie er sich Familie umdreht, dass man die Eltern ehren soll, wie Ehe aussieht, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen sollen. Aber hier geht es darum, gebe ich meine Träume, meine Rechte, meine Vorstellung von Familie, gebe ich die auf? Gebe ich meine Loyalität zu meiner Familie? Bin ich bereit, die notfalls aufzugeben und hol mir meine Anerkennung und meine Ratschläge nicht mehr primär von meiner Familie, sondern primär von Jesus. Auf wen höre ich? Welche Erwartungen möchte ich erfüllen? Von wem bin ich abhängig? Und wenn Jesus da über dieses Aufgeben redet, dann glaube ich nicht, dass es ein in den Müll werfen ist. Und so jeder, der überhaupt Familie hat als Christ, der kann eigentlich gar kein Christ sein. Die machen alle schon was falsch. So, allein jeder, der Eltern hat, macht was falsch. Hä? Das kann ja nicht gemeint sein. Ich glaube, es geht darum, ein Aufgeben, ein Loslassen, ein in Jesu Hände geben. Und weil ein schockierendes Bild nicht genug ist, macht Jesus das gleich nochmal und wieder ganz kurz, kaum Erklärungen, offen für ganz viele Missverständnisse. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn ich sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und Kreuztragen war in der damaligen Zeit ein Symbol dafür. Also Kreuz getragen haben Leute, die zum Tode verurteilt waren. Es war üblich, dass man bei den Römern, Kreuzigung war eine Hinrichtungsmethode und man hat nicht das ganze Ding, sondern den Querbalken, den hatten die Leute auf dem Rücken und den mussten sie zu der Kreuzigungsstätte tragen und dann wurden sie dort an dieses Kreuz manchmal genagelt, manchmal gebunden. Und an dem Balken ist man gestorben. Man ist quasi ein wandelnder Toter, der vom Leben nichts mehr zu erwarten hat, als den Balken, den man gerade trägt, dass man an dem hängen und sterben wird. Man gibt alles an Rechten auf, alle Träume sind dahin. Man verliert alle Anerkennung, man wird öffentlich bloßgestellt. Man stößt auf absolutes Unverständnis, weil Jesus ja auch noch sagt, macht das freiwillig. So nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. Gebt eure Träume, eure Rechte, eure Anerkennung, lasst es alles los und folgt mir. Und auch hier wieder, das Kreuztragen bedeutet nicht, dass das Leiden verboten ist oder dass das Leiden immer der Wille Gottes ist und wir gefälligst leise zu leiden haben. Beschwer dich nicht darüber, wenn du leidest, das ist dein Kreuztragen. Jesus selbst, als er sein Kreuz getragen hat und kurz davor war in Gethsemane, hat gebittet und gefleht, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann mach es anders. Dann lass es an mir vorbeigehen. Am Kreuz selbst betet Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist Schmerz, da ist Emotion, da ist Klage. Da geht es nicht darum, leide leise, hör auf nicht mehr mit Gott zu ringen oder zu klagen. Jesus selbst lebt das vor. Aber Jesus, auch am Kreuz, nimmt nicht wieder seine Rechte, sein Leben, seine Anerkennung zurück, sondern er lässt es in Gottes Hände. Und wenn es darum geht, dass wir unsere Familie aufgeben sollen, dass wir unser Kreuz tragen sollen, dann geht es Jesus, glaube ich, darum, dass wir alles, was wir an Rechten, an Träumen, an Vorstellungen, an Sehnsüchten, an Anerkennung, an allem, was wir so haben und brauchen, dass wir es in Jesu Hände geben. Und ich glaube, in Jesu Hände geben ist ein besseres Bild dafür, als es so loslassen im Sinne von in Müll werfen oder einfach fallen lassen. So, brauche ich nicht mehr. Sondern Jesus, das sind meine Träume, meine Sehnsüchte, mein Schmerz, alles, was ich habe und ich gebe es dir. Und da bleibt es ein emotionales Ringen. Und immer wenn es soweit ist, dass Jesus einen dieser Punkte, wenn es da zu was kommt, dass wir eine Enttäuschung erfahren, dass wir Leid erfahren, dann gibt es da ein emotionales Ringen mit Jesus. Aber nichtsdestotrotz sagt Jesus hier ganz kurz, ganz knapp, ganz klar, gib's auf, lass es los, geb es in meine Hände. Und Jesus sagt dann hinterher noch, er gibt nicht so Gründe, warum und wieso, sondern er sagt zuerst, überleg dir das gut. Überleg dir das gut, ob du das möchtest. Ich will dich hier zunächst überreden, ich will dich hier nicht rein manipulieren, ich setze dich auch nicht unter Druck. Überleg dir das gut. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich denn nicht da zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Auf einmal kommen ganz viele Details, die Verse werden viel länger, als würde Jesus wirklich sagen wollen, überleg dir das wirklich ganz genau. Das ist deine Entscheidung. Willst du das? Willst du das? Willst du das mir geben? Willst du mir wirklich folgen? Möchtest du meine Einladung annehmen? Und überleg dir das. Setz dich vorher hin, hol deinen Taschenrechner raus, mach deine Excel-Tabelle auf und gucke, ob das für dich kalkulierbar ist, ob du das möchtest. Es ist ein sehr viel technischeres, vernunftgeprägteres Bild, als es an manchen anderen Geschichten ist, wo Jesus jemandem begegnet und sagt, hey, folge mir. Aber hier ist, nein, setz dich hin, überleg, willst du das? Bist du bereit? Kannst du das bis zum Ende machen? Denn sonst ist es sinnlos. Wer fängt da ein Haus an und nach dem Fundament merkt er so, oh Moment mal, ich habe ja gar kein Geld mehr. Das würde man doch nicht machen, das ist albern. Überleg dir das bitte gut. Und weil Jesus das so wichtig ist, reicht nicht nur ein Beispiel an der Stelle, sondern er macht noch ein zweites, das in eine ähnliche Richtung geht. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen.
Will sie sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Ein König zieht in den Krieg, das ist ein Gleichnis, wo Jesus uns mal mit dem König vergleicht, gar nicht so schlecht, das ist ein Aufstieg. Und ein König zieht in den Krieg und während er in den Krieg zieht, merkt er, Moment mal, ich habe 10.000 Soldaten, der andere hat 20.000 Soldaten, das wird nicht so gut für mich ausgehen. Und wäre es dann nicht weise und klug, sofort eine Delegation hinzuschicken und um Friedensbedingungen zu bitten und einen Friedensvertrag auszuhandeln, wenn der andere merkt, er ist stärker? Und Friedensbedingungen aushandeln ist, glaube ich, netter formuliert für, die werden diktiert. Also warum sollte denn der andere König Frieden machen, wenn er eh stärker ist und gewinnt? Dann muss er doch nicht auf eine Bedingungen eingehen. Und überhaupt, wer ist denn dieser andere König in diesem Bild? Bei dem ersten Hausbau, da bin ich noch ganz allein. Da kann ich mich hinsetzen mit meiner Excel-Tabelle und ausrechnen, ob ich das Geld habe oder nicht. Das ist meine Entscheidung, ob ich will oder ob ich nicht will. Aber hier auf einmal kommt eine andere Person rein und ich möchte zwar was, aber der andere ist der, der auf einmal über Bedingungen sprechen kann. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass Jesus selbst sich mit diesem zweiten, stärkeren König meint. Er ist der, der die Friedensbedingungen stellt. Er ist der, der den Friedensvertrag diktiert. Und Nachfolge, christlicher Glaube, die Einladung Gottes annehmen, an Jesus Versprechen teilhaben, mit Gott in Beziehung sein, das gibt es alles nur zu den Friedensbedingungen von Jesus. Das gibt es alles nur zu den Aussagen, die Jesus trifft und nicht zu denen, die wir gerne haben und die wir uns vorstellen. Und manchmal, glaube ich, haben wir das vergessen oder dieses Konzept verloren. Manchmal gehen wir in so eine viel zu so krasse Richtung, dass Jesus der ist, der einfach nur mit dem Hammer draufhaut und nie zufrieden ist und eine Forderung nach der anderen. Aber es sind Friedensbedingungen, die eine Einladung zu einem Fest sind. Und dieser Text soll uns nicht knechten, sondern er soll uns in die Gemeinschaft mit Gott hineinholen und diese Einladung, dass wir sie annehmen können, ermöglichen. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht auch manchmal versucht zu sagen, also christlicher Glaube und Spiritualität bedeutet für mich das. Und Jesus hilft mir hier und da und das brauche ich und das finde ich hilfreich und das finde ich komisch und das lasse ich weg und die Bibelstellen mag ich und die mag ich nicht und den Teil von Jesus finde ich gut und den Teil von Jesus, ich glaube, das hat er nicht so gemeint. Und irgendwie sich so ein eigenes Bild zu puzzeln und seine eigenen Bedingungen auszumachen. Aber Jesus macht es hier ganz klar. Überleg's dir gut, meine Friedensbedingungen oder keine. Entweder du folgst mir, so wie ich es möchte, indem du mir alles übergibst, oder du lässt es. Überleg's dir gut, ob du das willst oder nicht. Glauben gibt es nur zu den Bedingungen von Jesus. Er fordert, dass wir alles loslassen, in seine Hände geben. Und dann nach diesen beiden Beispielen sagt Jesus, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Nochmal eine Wiederholung zu dem, was er davor schon gesagt hat. Wer nicht alles loslässt, wer sich nicht von allem trennt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, der kann nicht in Beziehung mit mir stehen. Und Jesus wiederholt das, Jesus betont das, Jesus sagt, überleg dir das gut. Und die ganze Zeit, während wir den Text lesen, denken wir, boah, das sind ja voll die krassen Forderungen. Aber Jesus scheint zu implizieren, dass das gute Entscheidungen sind. Also Jesus scheint die ganze Zeit das gar nicht so entschuldigend zu sagen oder so, hey, tut mir leid, was ich jetzt auch noch sagen muss, also wir müssen auch noch Mehrwertsteuer nehmen oder so, sondern er scheint die ganze Zeit das klar zu sagen und zu merken, so das ist es, das ist es, das ist es, das ist es und es ist voll die gute Entscheidung. Das scheint die ganze Zeit die selbstverständliche Implikation zu sein. Alles aufzugeben, alles in Jesu Hände zu geben, scheint gut, richtig, sinnvoll. Ja, na klar sollte ich die Entscheidung treffen. Das scheint die Implikation von Jesus zu sein. Aber warum? Warum sollte ich das machen? Was sind Gründe dafür? Und ich möchte versuchen, dass wir uns noch drei Gründe ansehen. Und die sind alle aus dem Text und dem, was davor und danach ist. Davor ist diese Einladung zu dem Fest, die im Raum steht. Was ist einer der Gründe, warum sollte ich das machen? Weil ich dann Anteil an diesem ewig himmlischen Fest bekomme. Und das, was jetzt wie ein guter Grund aussehen mag, die Einladung auszuschlagen, weil ich mich noch darum kümmern muss, weil ich das noch machen will, mag mit einer größeren Perspektive wie eine der schlechtesten Entscheidungen unseres Lebens aussehen. Weil wir das Allergrößte und Beste und Schönste und Tollste, was es jemals geben wird, dieses ewige himmlische Fest bei Jesus, mit Jesus für immer, wir das verpassen werden. Und warum sollten wir diese Entscheidung treffen? Warum sollten wir alles in Jesu Hände geben? Damit wir da dabei sind, damit, um die Einladung anzunehmen. Einen zweiten Grund deutet Jesus, glaube ich, in den Versen an, mit denen er diesen Abschnitt beendet. Wenn er sagt, Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus ruft hier diese Salzmetaphorik auf, die immer mal wieder vorkommt. Und Salz hat verschiedene Verwendungsweisen gehabt. Es wurde zum Würzen von Essen, damit es besser schmeckt. Es wurde als Konservierungsmittel eingesetzt, damit der Verwesungsprozess auffällt. Manchmal vom Toten Meer gab es so mineralhaltigen Salzschlamm, der wurde auch als Dünger verwendet, damit der Boden fruchtbar wird. Wir wissen nicht ganz genau, worauf er abzielt, aber der Punkt von all dem ist, dass man nützlich ist, dass man ein sinnvolles Leben hat, und zwar ein sinnvolles Leben im Sinne von die Agenda, mit der Jesus kommt. Diese Welt, die wir erahnen in dem, was er tut, zu heilen, zu befreien, zu retten, voller Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung, Wahrheit, Gerechtigkeit. Dass wir zu der beitragen, dass wir in der einen Sinn haben, dass die durch uns ein Stückchen mehr sichtbar werden kann. Und nur wenn wir Jesus alles übergeben, sagt er, sind wir sinnvoll und bleiben wir nützlich in all dem. Und wenn nicht, und auch das ist wieder, man überliest, das ist unfassbar hart, was Jesus hier sagt. Was soll ich denn mit Salz machen, das irgendwie nicht mehr nützlich ist, wenn ihr das nicht macht? Wenn ihr euch trotzdem Christen nennt, aber gar nicht dieses alles übergeben habt. Wenn ihr euer eigenes Ding macht, dann kann es nicht mal mehr als Dünger, könnte man auch mit Mist übersetzen, für den Acker geeignet werden. Dann ist mir Mist lieber, weil das kann ich noch als Dünger verwenden. Das ist schon ziemlich hart. Ich dachte mir so, Jesus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Da geht es ja nicht nur um nicht nützlich sein, sondern da geht es ja um aktiv schädlich und zu nichts zu gebrauchen zu sein. Und leider gibt es immer wieder in der Kirchengeschichte und in der Kirchengegenwart Menschen und Projekte und Konzepte und Leute, die eigene Agendas verfolgt haben, wo es um Macht ging, wo es um Wohlstand ging, wo es um Einfluss ging, wo es um Anerkennung ging, wo es um irgendwelche Formen von sexuellen Fantasien ging. Die gibt es damals, die gibt es heute. Und es richtet einen unfassbaren Schaden für Jesus und sein Reich an. Kirche verliert Glaubwürdigkeit, Jesus verliert Glaubwürdigkeit, Jesus wird in den Dreck gezogen. Und ich glaube, dass Jesus das als Warnung in den Raum stellt. Wenn wir an unseren eigenen Agendas festhalten oder wenn wir uns irgendwie anderen Leuten anschließen und nicht Jesus, dann kann es passieren, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr nur nicht nützlich sind, sondern absolut schädlich und nutzlos für Jesus. Wo wir seine Sache aktiv schaden. Warum sollten wir alles in seine Hände geben? Damit wir nicht Leute werden, die irgendwann eine dieser Stories sind. Eine dieser Schlagzeilen. Aufgrund dessen Jesu Glaubwürdigkeit untergraben wird. Die Kirche in Verruf gerät. Und Menschen sich von Gott abwenden. Nicht, weil sie Gott komisch erlebt haben, sondern weil Menschen im Namen Gottes gegen Gottes Willen gehandelt haben. Deswegen sollten wir es übergeben, damit wir den Sinn und den Nutzen, den Jesus uns zudenkt, in dieser Welt einen positiven Beitrag zu haben, Dinge zum Aufblühen zu bringen, Verwesung zu verhindern, indem wir tröstend, heilen, barmherzig, helfend eingreifen. Darum sollen wir alles übergeben an Jesus. Und ein dritter Grund kommt in dem nächsten Kapitel von Lukas. Das ist Lukas 15. Und es sind drei Gleichnisse, wo Jesus darüber redet, dass etwas verloren ist und gefunden wird. Und Gott ist immer der sich auf die Suche macht. Ein Hirte, der ein Schaf sucht, eine Frau, die eine Münze sucht und ein Vater, der seinen Sohn, der verloren ist, dass er ihm mit absoluter Liebe begegnet und ihn wieder herstellt. Und es sind Gleichnisse, die diese Gnade und Liebe Gottes größer machen, wie sie größer kaum sein kann. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist weltbekannt und weltberühmt als Bild für die Liebe Gottes, die vergebende Gnade Gottes. Jesus ist dieser Retter, der die größte Dunkelheit vorstößt und einlädt. Jesus ist der nicht in der kritischen Distanz abwartet, sondern der sich auf den Weg gemacht hat, um zu suchen, was verloren ist. Um uns überall da zu finden, um uns zu retten, zu befreien, um uns zu vergeben, um uns mit offenen Armen zu empfangen, weil er uns seine Gnade geben will. Und Jesus ist der das selbst möglich gemacht hat. Was er hier sagt und was für uns eher bildhafte Forderungen sind, die ernst gemeint sind, aber die wenigsten von uns laufen mit einem Kreuz auf dem Rücken rum. Jesus hat tatsächlich das in der absolut wortwörtlichsten Form erlebt. Er hat ein Kreuz selbst getragen, er hat alle Rechte aufgegeben, er hat alles losgelassen, Jesus hat alles in Gottes Hände gegeben. Und er ist am Kreuz gestorben, um damit diese Gnade, diese Rettung Gottes wirklich in selbst die dunkelsten Ecken der Welt, in die dunkelsten Ecken unserer Herzen hineinströmen kann. Und es ist dieser Jesus, der stirbt, um zu retten und zu befreien, um die Liebe Gottes ultimativ zu beweisen, um Sünde und Tod zu besiegen, der jetzt mit seinen Händen, die noch Narben, Wunden haben, vor uns steht und sagt, gib mir das. Gib es in meine Hände. Es sind keine Hände, die dich zerstören, sondern es sind Hände, die für dich schon gelitten haben. Gib dein Leben in meine Hände. Lass alles los. Gib es mir. Vertrau mir. Folge mir. Das ist meine Einladung. Und wir erinnern uns darin. Und wir können das vielleicht praktisch und symbolisch machen, wenn wir Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl ist Jesu große Einladung, jetzt und hier mit ihm Gemeinschaft zu haben, um hier und jetzt sinnvoll nach seinem Willen zu leben. Und um ultimativ an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Und Jesus hat sein Leib, der wurde gebrochen. Und sein Blut, das wurde vergossen, um einen neuen Bund, eine neue Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Und er ist es, der einlädt und sagt, gib mir alles, gib alles in meine Hände. Und wenn deine Hände leer sind, dann kannst du empfangen. Dann kannst du meine Gnade, meine Vergebung, meine Kraft, meine Liebe empfangen. Und das wollen wir im Abendmahl auch ausdrücken und feiern, dass wir mit leeren Händen, unsere Hände leeren bei Gott und wir von ihm seine Gnade empfangen. Und ich möchte dich mit Jesus fragen, willst du das? Überleg dir das. Möchtest du dabei sein? Und wenn ja, dann gib alles in Jesu Hände, in die Hände, die für dich gestorben sind, um dich zu heilen und zu befreien. Bevor wir Lieder singen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, du siehst, was gerade in uns vorgeht. Du siehst, wo wir herausgefordert sind. Du siehst, wo wir überführt wurden. Du siehst aber auch, wo uns das echt schwer fällt und wo wir gar nicht so sicher sind und wir erstmal noch überlegen müssen. Und danke, dass du uns nicht in irgendwas rein manipulieren willst. Aber danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns ganz ehrlich und ganz klar sagst, was du denkst und was du möchtest und wie diese Welt funktioniert. Und Gott, keiner von uns kann einfach so alles loslassen. Keiner von uns kann nicht alles einfach aufgeben. Es ist viel zu groß und viel zu wichtig. Und nur wenn wir dich sehen in deiner Größe, in deiner Liebe, wenn wir sehen, dass du alles für uns gegeben hast und wenn wir sehen, dass deine Hände uns entgegenstrecken, die noch die Male deiner Liebe haben. Nur wenn wir das sehen, können wir die Kraft und den Mut aufbringen, alles in deine Hände zu geben. Und so bete ich, dass du uns das jetzt nochmal groß machst, wenn wir Lieder singen, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir dich in deiner Liebe sehen, damit wir das Vertrauen fassen, um alles in deine Hände zu geben und dir zu folgen. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!